herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Wir haben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja vor einiger Zeit mal gebeten, euch an der Abstimmung über unsere Webseite zu beteiligen, in der ihr für euer favorisiertes Thema für eine der nächsten Podcast-Episoden abstimmen konntet. Die Abstimmung ist jetzt beendet und wir haben einen mehr als eindeutigen Sieger gekürt. Und wir haben euch ja vor einigen Episoden dann auch noch versprochen, dass wir dieses Thema in einem ganz besonderen Format hier behandeln wollen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Wir haben uns zusammengetan mit Markus und Valentin, die selbst Podcasts, also tatsächlich Mehrzahl, rund um das Thema Elektromobilität betreiben. Nämlich zum einen den Podcast Generation Strom und zum anderen den Podcast zum Magazin Elektroautomobil und haben uns so die typischen Klischees und Vorurteile rund um Wasserstofffahrzeuge, aber auch rund um Batteriefahrzeuge um die Ohren gehauen und haben in einer sehr, sehr angenehmen Atmosphäre darüber diskutiert. Heute hört ihr den ersten Teil unseres Gesprächs, den zweiten Teil gibt es dann nächste Woche. Viel Spaß damit! Ja, schön, dass wir hier in so einer gemütlichen Runde zusammensitzen. Wollt ihr euch vielleicht den Hörern mal vorstellen? Das wäre, glaube ich, ganz spannend.
Ja, gerne. Dann fange ich an. Ich bin Valentin, bin inzwischen 32 Jahre alt und eigentlich schon seit dem Studium so ein bisschen am Thema elektrifizierte Antriebe dran. Allerdings beruflich dann nicht mehr viel damit zu tun gehabt. Ich arbeite zwar im Automobilbereich, aber an anderen Themen, sage ich mal. Trotzdem hat man natürlich da immer mal wieder die Chance, auch ein Elektroauto zu fahren. Und eigentlich begeistert hat mich primär mal der elektrische Smart, weil das so mein erster Berührungspunkt war. Der hier in Stuttgart, wo ich wohne, auch für Car2Go das einzige Fahrzeug ist oder lange das einzige Fahrzeug war. Inzwischen gibt es auch elektrische B-Klassen, allerdings auch eher selten. Also primär der elektrische Smart war so mein Einstiegspunkt ins Thema alternative Antriebe und Elektromobilität erleben. Und das hat einfach super Spaß gemacht, dieses kleine Fahrzeug zu fahren. Der Smart war ja eigentlich immer so gedacht, als kleiner elektrischer Stadtflitzer. Mhm. Und ich sag mal, die Verbrennungsmotoren waren da irgendwie ein fauler Kompromiss aus meiner Sicht. mit dem Elektrosmart war das Auto endlich da, wo es von Anfang an gedacht war, nämlich leise, sauber und eben schnell, agil, wirklich super, super Einstieg. Und
das ist ein guter Punkt, ja.
Die Begeisterung hat mich dann halt dazu gebracht, mich da auch intensiver mit zu beschäftigen und letztendlich jetzt inzwischen auch elektrisch zu fahren. Mit einem BMW i3 bin ich aktuell unterwegs. Und auch da muss man einfach sagen, wenn man dann nochmal zurücksteigt in den Verbrenner, dann fragt man sich echt, wo die vielen PS sozusagen verschwinden auf dem Weg vom Motor bis zur Straße. Weil es einfach vergleichsweise einfach zäh ist. Ja. Und, ich sage immer, viel Lärm um nichts. Ja. Man drückt aufs Gas, der Motor heult auf und dann irgendwann gibt es Vorschub. Aber so gesehen, glaube ich, gibt es für mich kein Zurück mehr.
Sagen ja die meisten, die mal Elektroauto gefahren sind.
Ja, genau, ja. Ja, so geht es mir auch. Also mein Name ist Markus. Valentin und ich, wir kennen uns schon seit dem Studium und ich habe eigentlich direkt auch nach dem Studium angefangen, im Bereich der Elektromobilität zu arbeiten, auch erst viele Jahre bei süddeutschen Autoherstellern und bin seit Anfang des Jahres als Chefredakteur bei dem Magazin Elektroautomobil tätig. Es war natürlich auch ein bisschen ein fließender Übergang, macht man jetzt von heute auf morgen. Sondern ich habe eben durch die berufliche Tätigkeit mich auch eben lange mit der Elektromobilität beschäftigt, immer tiefer damit auseinandergesetzt und habe irgendwann dann auch einen Master für Elektromobilität zusätzlich abgeschlossen. Und nachdem habe ich dann gemerkt, so okay, jetzt habe ich zwar viel gelernt, aber da muss es irgendwie noch weitergehen. Und das war für mich der Auslöser, den Blog Generation Strom ins Leben zu rufen, wo ich eben über meine Erfahrungen zur Elektromobilität angefangen habe, darüber zu schreiben. Und wenn man das ein bisschen macht, dann merkt man natürlich auch, also ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Elektroauto, bin aber schon verschiedene Modelle gefahren, auch unter anderem den e-Smart. Und da war irgendwie klar, das kann so jetzt nicht weitergehen, dass ich drüber schreibe über ein Thema, wenn man selber nicht das Auto hat. Mhm. Und jetzt wollte ich aber auch nicht allzu viel Geld dafür in die Hand nehmen. Also ein Neuwagen kam nicht in Frage. Habe eben geschaut, was gibt es denn so Gebrauchtes? Und da war eben auch der e-Smart mein Einstieg. Der war bezahlbar, da wusste ich, der macht Spaß, der hat tolle Technik. Und habe mir dann den e-Smart gekauft als Gebrauchtwagen. Und ja, dann hat sich das immer weiterentwickelt, dass ich da eben, wenn man elektrisch fährt, dann macht man bestimmte Erfahrungen, die man sonst eben nicht macht, wenn man nicht elektrisch fährt. Und nur dann kann man auch, oder kann man deutlich besser drüber berichten. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass ich die Chance bekommen habe, dann auch über das Bloggen dann für das Magazin Elektroautomobil zu schreiben. Und in einem weiteren Schritt dann eben da auch die Chance erhalten, als Chefredakteur zu arbeiten. Mhm. Und ja, die habe ich Anfang des Jahres angenommen. Und ja, mein Hauptjob dann komplett an den Nagel gehängt. Und ja, dadurch fahre ich jetzt sehr viele verschiedene Elektroautos, habe die Chance dazu und schreibe darüber. Und natürlich ist auch bei mir klar, der Weg geht nicht mehr zurück zum Verbrenner. Genau, und mit Valentin zusammen haben wir dann eben auch angefangen zu podcasten. Erst noch über den Generation Strom Podcast und jetzt eben auch bei Elektroautomobilen.
Das ist ja eine coole Story.
Ja, danke schön.
So, ihr zwei, dann stellt euch doch mal vor für diejenigen, die euch noch nicht kennen.
Ja, mein Name ist Martin, hallo. Ich bin 35 Jahre alt, wohne in der Nähe von München am Ammersee. Und ja, ich bin einer der beiden Hosts, sagt man heutzutage ja, des Hydrogen Bar Podcasts. Wir machen den Podcast jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, Johannes und ich. Johannes, du wirst ja auch gleich noch ein paar Worte zu dir sagen. Und ich, ja, habe das Glück, muss man tatsächlich sagen, mich seit vielen Jahren, also seit über 10 Jahren, mit dem Thema Wasserstofffahrzeugen jetzt beschäftigen zu dürfen oder zu können. Ich arbeite für eine relativ kleine Firma, für ein Testlabor, das sich also explizit auf die Prüfung von Komponenten und auch Systemen von diesen Wasserstofffahrzeugen spezialisiert hat. Krieg so also relativ viel mit, viele verschiedene Fahrzeuge, viele Komponenten, viele Hersteller, viele Zulieferer. Ziemlich schönes und breites Spektrum. Und dieses Thema, ja, ist mir über die Jahre mehr und mehr so ans Herz gewachsen. Und man sieht ja immer auch, dass es zwar jetzt, vor allem in der letzten Zeit, jetzt verstärkt auch in den Medien auftaucht, aber natürlich im Vergleich zu den Batteriefahrzeugen noch immer ja, deutlich abgehängt ist, würde ich mal sagen. Was dann einer der Gründe war, warum Johannes und ich uns eben dann im Sommer gedacht haben, wir sollten mal so einen Podcast ins Leben rufen. Ich glaube, der zweite Grund war einfach die Corona-Langeweile zu Hause. Ja, so hat es sich ergeben. Und nachdem ihr beide ja ziemliche Spezialisten für die Batteriefahrzeuge seid und auch Johannes, das ist, bin ich jetzt hier so der Exot sozusagen und versuche die Fahne für den Wasserstoff ein bisschen hochzuhalten.
Gut, ja, da bist du nicht ganz allein. Ich komme zwar eben auch aus dem Batteriebereich, ich bin jetzt 34 Jahre alt und letztendlich habe ich die letzten 9 Jahre in dem Bereich Elektroauto gearbeitet, vor allem im Batteriebereich. Also wir testen Batterien für Elektroautos und haben da natürlich auch einen breiten Einblick in was es gibt. Und ich habe den Martin mal kennengelernt auf einigen Konferenzen und ja, so hat sich das dann entwickelt. Wir haben eine Freundschaft geschlossen und haben uns auch immer wieder mal ausgetauscht und jetzt im Sommer eben, wie gesagt, den Podcast gestartet. Und Ja, Martin kommt natürlich aus dem Wasserstoffbereich. Ich komme eigentlich aus dem Batteriebereich, aber bin natürlich auch interessiert an dem Wasserstoffbereich und werde Martin natürlich helfen, seine Fahne hochzuhalten und gleichzeitig ein kritisches Auge drauf werfen, dass er nicht zu euphorisch wird.
Ja, vielen Dank, dass ihr da so um mich besorgt seid und das da im Rahmen halten wollt.
Das ist aber spannend. Was waren das für Konferenzen, auf denen ihr euch kennengelernt habt?
Also hauptsächlich eigentlich Wasserstoff.
Also ja, also weil es war dann halt doch so, dass viele Konferenzen so gemeinsam sind oder wo das parallel stattfindet mit Batterie und Wasserstoff oder Elektromobilität ist ja oft dann beides. Natürlich schauen wir immer auf diesen Bereich und ja, überlegen uns, wo es da Schnittstellen gibt, weil letztendlich hat ja ein Wasserstoffauto auch eine Batterie an Bord. Mhm. Und drum
das,
sind wir da nicht so fokussiert.
Ja. Genau. Ja, letztendlich ist ja halt auch ein Wasserstoffauto ein Elektroauto. Heißt, alle Komponenten, die in einem Elektroauto sind, hat ein Wasserstoffauto halt auch.
Die gibt es da auch.
Plus, plus dann eben das Wasserstoff- oder Brennstoffzellensystem mit allem, was dazugehört. Und vielleicht abzüglich dem Ladesystem für die Batterie, aber ja auch nicht in jedem Fall. Mhm. Letztendlich, klar, macht es ja auch Sinn, dass da dann die entsprechenden Konferenzen und Veranstaltungen zusammengelegt werden, gerade vor einigen Jahren, wo ja das Interesse insgesamt noch nicht allzu groß war und die Konferenzen eher klein. Anders hätte man wahrscheinlich auch kaum sowas dann durchführen können.
Ja, und vor allem in China, wo du dich ja hauptsächlich aufhältst, Johannes, da sind die Konferenzen natürlich dann immer ganz groß und ganz grün und ganz toll und ganz nachhaltig. Und da ist dann natürlich sozusagen automatisch dann beides irgendwie halt vertreten. Mhm.
Genau, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, dass ich zwar aus Deutschland bin, hört man vielleicht, aber ich lebe im Moment in China, in Shanghai und daher die weite Distanz und die schlechte Tonqualität.
Vielleicht das Delay hier und da.
Genau.
Okay, cool. Also wir versuchen ja auch explizit nicht Wasserstoff auszuklammern, weil es eben auch Elektrofahrzeuge sind und wir uns natürlich für alle Aspekte dieses Themas interessieren. Trotzdem wollen wir heute mal so ein bisschen konfrontativ, so ein kleines Streitgespräch simulieren, indem wir praktisch jeweils die andere Seite konfrontieren mit den typischen Vorurteilen, die es so gibt.
Was man noch dazu sagen muss, wir haben ja vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt mitbekommen habt, Valentin und Markus, auf unserer Webseite eine Abstimmung für unsere Hörer veröffentlicht, wo die also aus 4, 5 verschiedenen Vorschlägen für ein Thema wählen konnten. Und dieses Thema, was wir heute besprechen wollen, hat mit großem Abstand gewonnen. Und insofern schlagen wir da 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir haben die schöne Situation, jetzt euch hier dabei zu haben und können gleichzeitig noch den Wunsch der Hörer hier erfüllen. Also das ist eine gute Situation für uns heute.
Ja, ja, perfekt. Genau, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Das war sehr deutlich. Also von daher
passt es großer wunderbar. Abstand. Ja.
Sollen wir dann mal loslegen mit dem ersten Vorurteil der Wasserstoff-Hater?
Ja, schlagt es uns um
Gibt's
die Ohren.
Gibt's sowas?
Jetzt muss man natürlich überlegen, was ist denn eigentlich das Erste, was den Leuten einfällt, weil wir oft damit konfrontiert werden, was es für Vorteile vom Wasserstoff gegenüber dem BEV natürlich geben soll. Aber wenn wir jetzt mal so aus ich sag mal, BEV-Fan-Perspektive gucken, wäre ein Thema natürlich, dass Wasserstoffautos einfach immens teuer sind im Vergleich. Was sagt ihr denn dazu?
Ja, das stimmt. Also
1-0.
Wobei man muss das natürlich ins Verhältnis setzen, dass wir bei den Wasserstofffahrzeugen ja relativ früh in der Entwicklung noch sind. Also sagen wir mal in der Industrialisierung sind.
Ja.
Da läuft es ja noch immer sehr auf Prototypenstadium oder Manufakturstadium.
Ja.
Und drum kommen halt extrem hohe Kosten zustande. Ich habe mal gehört, wenn du zu einem so Wasserstofftankhersteller gehst und sagst, du willst jetzt 5000 Tanks im Jahr kaufen, dann kratzt er sich am Kopf und fragt sich, wie er sie herstellen soll.
Ja.
Und das sind natürlich Maßstäbe, die für Automobilproduktion viel zu klein sind.
Klar. Man muss und vielleicht da auch gegen sehen, halt mal, um das mal einzuordnen, 5000 Stück. Meistens hat ja auch noch ein Wasserstoffauto mehr als einen Tank, meistens der 2, 3. Ein Tesla Model 3 wird eben in einer Fabrik so 5000 Stück pro Woche gebaut, um einfach mal die Relation zu sehen, in den Maßstäben, in denen sich eben noch die Brennstoffzellentechnik abspielt. Ja.
Und es ist natürlich komplett richtig auch, dass du sagst, die Preise für die Wasserstofffahrzeuge sind noch relativ hoch. Und es ist ja sogar noch schlimmer eigentlich, als es auf den ersten Blick aussieht. Zumindest war es bis vor kurzem noch tatsächlich schlimmer, weil zum Beispiel auch Toyota diesen Mirai zu Preisen verkauft hat, mit denen sie eigentlich Verlust machen. Also die haben die tatsächlich bezuschusst. Wie es früher so ganz in der Anfangsphase ja auch mit den Hybridfahrzeugen mal war. Ich glaube, der erste Prius seiner Zeit, der wurde ja auch bezuschusst. Es hat sich aber damals ausgezahlt, halt einfach deshalb, weil diese Fahrzeuge halt in den Markt dann einfach gekommen sind und einfach die Kunden da auch die Akzeptanz dann aufgebaut haben. Und so ist natürlich dann auch das Kalkül von Toyota jetzt bei den Brennstoffzellenfahrzeugen oder bei den Wasserstofffahrzeugen. Und nachfolgende Generationen, jetzt in Kürze, es soll ja die zweite Generation von Mirai veröffentlicht werden, die sind schon immer noch dann verhältnismäßig teuer, also kann man auch nicht wegdiskutieren. Die sind zumindest aber nicht so an Preise aufgestellt, dass Toyota da noch drauf zahlen muss.
Mhm. Und ja, man muss schon signifikant billiger als die alte Generation. Also man sieht schon ein Fortschritt, aber ist noch einiges an Weg zu gehen.
Und vielleicht auch nochmal hier, ich habe mir gerade nochmal die Zahlen hier dazu geholt. Der alte Mirai, ich nehme jetzt die Preise mit 19% Mehrwertsteuer, der lag bei rund 79.000 Euro und der neue liegt bei 64.000 Euro rund. Also ist fast 15.000 Euro billiger geworden, mit dem Nebeneffekt, dass sich halt der neue Mirai dann auch für den Umweltbonus qualifiziert.
Ja.
Das heißt, da können dann nochmal 7.500 plus die eingesparte Mehrwertsteuer abgezogen werden. Und dann sind wir natürlich schon in einem Bereich, wo sich das Fahrzeug von der Größe ist Richtung 5 Meter, also sprich E-Klasse, 5er BMW, bewegt. Und dann ist der Preis, je nachdem, was nachher, die technischen Daten sind noch nicht weiter bekannt, aber was er dann eben auch leisten kann, nicht mehr so völlig unattraktiv ist, zumindest rein preislich.
Ja, und es wird auf jeden Fall eine technische Verbesserung sein im Vergleich zur ersten Generation. Was bedeutet, ich würde mal sagen, jetzt auch die realistische Reichweite so im Praxiseinsatz von diesem zweiten Mirai wird sicher deutlich über 600 Kilometer liegen und damit kann man sich dann schon sehen lassen. Also das ist schon ein durchaus alltagstaugliches Fahrzeug, würde ich sagen.
Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt.
Und er hat sich auch optisch verbessert.
Definitiv,
auch einiges wert.
Ja, das ist richtig.
Ja, das sagen wir, glaube ich, mit der Verbesserung. Aber es ist halt ganz klassisch, würde ich sagen, eigentlich, dass diese erste Generation halt so einen typisch japanischen, futuristischen Look so ein bisschen hatte und einfach die zweite Generation jetzt wesentlich klassischer sozusagen aussieht. Und das gefällt uns hier in Europa, glaube ich, ganz gut, aber vielleicht sagen die Japaner, ach Mensch, jetzt sieht das so aus wie alle anderen Autos. Und vorher hat er cool ausgesehen und jetzt nicht mehr.
Also, bisschen wie der Nissan Leaf. Der erste war ein bisschen strange, der zweite war schon deutlich hübscher, aber vielleicht auch beliebiger. Okay.
Gut, aber jetzt aus der anderen Sichtweise gilt dieses Argument, oder was heißt gelten, kommt dieses Argument natürlich auch oft hoch. Das heißt, Elektroautos sind ja viel zu teuer, kauf doch einen Benziner im Prinzip.
Ja, ist ein Stück weit natürlich historisch zumindest auch wahr gewesen. Die ersten Elektroautos waren natürlich auch sehr teuer. Da natürlich der Hauptkostenfaktor einfach die Batterie. Und da sieht man ja schon, dass sich da deutliche ja, Fortschritte ergeben haben in den letzten 5 Jahren, dass sich die Batteriepreise für die Hersteller natürlich deutlich verringert haben und dadurch auch die Neuwagenpreise deutlich geringer geworden sind, beziehungsweise man einfach viel mehr kriegt fürs gleiche Geld. Mhm. Und das andere ist jetzt natürlich die Förderung, die auch noch hilft. Mhm. Also ich sag mal, ein Elektro-Smart kriege ich inzwischen zu Leasingraten, wenn ich überhaupt noch einen kriege, weil er ausverkauft ist, ja. Aber kriege ich zu Leasingraten, zu denen ich einen Verbrenner-Smart nicht bekommen habe. Mhm. Also wir sind sicher noch an einem Punkt, wo es ohne Prämien praktisch teuer wäre, aber mit der Prämie, die es jetzt aktuell gibt und die ja auch nochmal verlängert werden soll, sind wir eigentlich inzwischen in Preisbereichen, wo sich zumindest, ich sag mal, die Klientel, die sich auch einen Neuwagen so kaufen würde, schon durchaus leisten kann. Ja. Natürlich ist es für Leute, die, ich sag mal, mit einem 15 Jahre alten Polo durch die Gegend fahren, illusorisch zu sagen, ein Elektroauto kann sich jeder leisten. Das ist ganz klar, dass das nicht jeder kann. Aber zumindest für diejenigen, die generell sich Neuwagen leisten können, die können dann auch einen elektrischen kaufen.
Mhm. Ja, ja, da stelle ich so überrascht irgendwie fest, also gerade im Freundeskreis, das fand ich echt witzig. Auch vor einiger Zeit hat mir ein Freund mitgeteilt, ja, er muss seinen alten Corsa jetzt endlich mal abgeben, weil der fällt mehr oder weniger auseinander. Und sein Corsa, keine Ahnung, was der damals gekostet, wo er den gekauft hat. Ich weiß gar nicht, ob der neu war oder der eben schon Gebrauch gekauft hat. Mhm. Und dann hat er sich irgendwie aufgeregt, ja, er würde sich ja gerne ein Elektroauto kaufen. Er hat sich mal das Model S angeguckt, das ist aber so teuer. Das ist doch ein Witz. Und da stimmt halt manchmal die Perspektive einfach nicht, halt was man halt mit was irgendwie auch vergleicht. Mhm. Und, ja. Und vielleicht ist das auch in gewissen Teilen vielleicht der Bevölkerung, jetzt ohne da jetzt irgendwie ja, das schlechter reden zu wollen, aber vielleicht ist da auch noch nicht angekommen, wo welches Elektroauto halt dann richtig einzusortieren ist. Mhm.
Genau, ja, also man muss sich da ganz stark, das passt eigentlich gut dazu, das Segment angucken. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise ein Tesla Model S anschaue, das irgendwo bei, ja, das wechselt ja mal ein bisschen der Preis, aber sagen wir mal, so zwischen 80 und 100.000 Euro kostet, das spielt eben auch im Segment von einem Audi A7 oder einem BMW, was weiß ich hier, 6er, irgendwas.
Mercedes CLS.
So genau, so, und da bin ich auch bei den Preisen nachher. Und wenn ich mir zum Beispiel auch einen Tesla Model 3 Performance anschaue, das konkurriert eben mit einem Mercedes C63 von der Leistung und von der Beschleunigung her. Ja. Da bin ich teilweise sogar günstiger und da ist die Prämie noch nicht reingerechnet. Also man muss eben auch hier inzwischen wirklich detailliert hingucken, was kriege ich auch fürs Auto. Beispiel auch mal beim Mini Cooper SE, da habe ich halt quasi immer drinnen Automatikgetriebe, sozusagen bei jedem Elektroauto, wenn man es mal vergleichen will. Ich habe eine relativ hohe Ausstattung, viel Leistung. Wenn ich mir einen Verbrenner-Mini dann dagegen konfiguriere, da komme ich teurer. Also gerade wenn ich jetzt eben die Prämie mit reinrechne, das ist natürlich immer noch so ein Faktor. Die gleicht das noch aus. Jetzt mit der verlängerten Innovationsprämie 2025 ist jetzt nochmal ein anderes Thema, halte ich persönlich fast für ein bisschen zu übertrieben, dass man da die Prämie nicht absenkt, um sukzessive, um diesen Ausgleich sozusagen
anzupassen. Weil die Fahrzeuge ja auch günstiger werden.
Genau. Ja. Und das Geld ist in Steuergelder vielleicht nicht woanders eingesetzt werden, aber es ist nochmal eine andere Diskussion. Ja, aber man muss sich das wirklich anschauen. Klar, im Kleinstwagenbereich ist es sehr schwierig, wobei da auch wiederum die Verbrenner auch immer teurer werden, weil die Abgasreinigung sich irgendwann gar nicht mehr lohnt, für so ein kleines Auto einzubauen. Und das führt natürlich so ein bisschen dazu, dass ganz günstige Autos grundsätzlich eher teurer werden. Aber wenn sie aber da sind, dann vielleicht sogar eher elektrisch oder fast nur noch elektrisch umsetzbar sind.
Also von der UBS gibt es ja Studien, die sagen, dass ab 2021 die Produktionskosten für Elektroautos billiger werden als für Verbrennungsfahrzeuge, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das hängt sicherlich stark vom Segment ab, wie man es umsetzt. Aber ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist hier wirklich VW mit dem MEB-Baukasten und dem ID.3, den man da sehr gut mit dem Golf eben vergleichen kann. Und da kann man die Entwicklung eigentlich sehr gut nachvollziehen. Und da ist man eigentlich, also selbst wenn jetzt nicht die volle Prämie abgezogen wird, also das fehlt schon nicht mehr so viel, um eigentlich da pari zu sein. Das ist jetzt noch eine Sache, denke ich, von kleiner 5 Jahren. Da sagen wir mal 2025 sind wir mit dem E-Auto in den meisten Segmenten günstiger und man bekommt halt in jedem Fall immer den deutlich, den besten Motor. Also der, das behaupte ich einfach mal, dass der E-Motor der, der beste Motor ist, den es gibt. Mhm. Also was Antriebsverhalten, Dynamik und so weiter angeht, da kann eigentlich kein Verbrenner ran in der jeweiligen Leistungsklasse.
Effizienz,
ja. Und man hat ja auch einen Vorteil davon. Ich glaube, auch heute sind schon viele Kunden bereit, für diesen Komfortvorteil sogar einen kleinen Aufpreis zu zahlen. Mhm. Also wer einmal elektrisch gefahren ist, der für den kommt nichts anderes mehr in Frage. Und wer eben sich auch einen Neuwagen leisten kann, der guckt jetzt auch nicht vielleicht auf jeden Euro, je nach Klasse natürlich. Und dann haben wir natürlich in Deutschland auch noch zusätzlich diesen großen Leasingmarkt, einen Firmenmarkt, und der dann auch teilweise extrem nach TCO, also nach den Unterhaltskosten getrieben wird und den Leasingraten. Und die können das ganze Bild natürlich nochmal komplett verzerren. Und da sind heute eben E-Autos schon oft billiger.
Ja, ja.
Okay, war jetzt auch eine sehr lange Antwort auf diese Frage. Aber ja, es ist halt auch ein Standardargument. Also es lohnt sich da auf jeden Fall genau hinzuschauen. Und gerade mit den Prämien muss man inzwischen ja fast sagen, ist es eher teurer, einen Verbrenner zu fahren.
Ja.
Dann hauen wir euch mal wieder ein Argument um die Ohren. Ja, wenn wir auch noch mal so in die BEV-Bubble gucken, wir hatten jetzt den Preis, dann ist, glaube ich, ein weiteres, ich habe noch eigentlich zwei weitere, aber jetzt fangen wir mal mit dem an, ein wichtiges, wo der Wasserstoff herkommt. Mhm. Weil es macht ja keinen Sinn, den aus Gasreformation zu gewinnen. Das ist ja quasi das Pendant zum Kohlekraftwerk. Das heißt, wir können eigentlich nur mit Wasserstoff Fahrzeuge sinnvoll betreiben, wenn die 100% regenerativen Wasserstoff benutzen. Was sagt ihr denn dazu?
Ist ja prinzipiell natürlich auch ein völlig zutreffendes Argument, ist richtig. Es ist wirklich langfristig nur sinnvoll, wenn der Wasserstoff auch auf einem regenerativen, erneuerbaren Weg erzeugt wurde, also sogenannter grüner Wasserstoff. Es gibt ja da so eine völlig absurde Farbenlehre beim Wasserstoff, 5, 6 Farben, die da eingeführt wurden. Und dieser grüne Wasserstoff, wie der Name schon sagt, das ist also der regenerativ erzeugte aus Windkraft oder aus Photovoltaik. Und völlig klar, langfristig, wie gesagt, macht es nur Sinn, wenn wir diesen Strom, diesen regenerativen Strom für die Wasserstofferzeugung verwenden. Aber es ist unglaublich schwer, beziehungsweise wahrscheinlich nicht möglich, in den nächsten wenigen Jahren schon zu 100% nur den grünen Wasserstoff hier einzusetzen. Mhm. Einfach deshalb, weil der noch nicht in ausreichender Menge erzeugt werden kann. Es gibt natürlich den Überschuss Strom, den gibt es jetzt schon in gewissen Mengen, die vielleicht manchmal nicht ausreichen, aber der ist da. Das heißt, es gibt Strom, der zu Zeiten anfällt, wo der nicht unmittelbar verbraucht werden kann oder wo er nicht termingerecht zu den Verbrauchern transportiert werden kann, sozusagen. Und das bedeutet, es stehen im schlimmsten Fall irgendwie halt Windräder still oder Photovoltaikanlagen sind abgeschaltet, weil einfach das Netz es nicht verkraften würde, diese zusätzliche Leistung, die da eingespeist werden würde, zu verarbeiten. Und da ist natürlich das Ziel, langfristig oder mittelfristig diesen Überschussstrom zu nutzen, um damit eben grünen Wasserstoff zu erzeugen.
Mhm.
In der Übergangszeit ist es aber, wie schon gesagt, nicht möglich, weil eben einfach die Kapazität an zur Verfügung stehenden Elektrolyseuren, was ja die Geräte sind, die man braucht, um eben aus diesem Strom und dem Rohstoff Wasser tatsächlich den Wasserstoff zu erzeugen, nicht in ausreichender Kapazität einfach ja, vorhanden sind oder zur Verfügung stehen. Hm. Und jetzt ist es so ein Streit. Wir hatten vor kurzem auch ein Gespräch mit einem das war ein Aktivisten von Fridays for Future, Scientists for Future, der also ganz stark auch gesagt hat, ja, irgendwie so eine Übergangsphase, wo man also nicht nur grünen Wasserstoff verwendet, sondern auch den sogenannten grauen Wasserstoff, der eben aus dieser Reformierung kommt, wie du es genannt hast, das ist eigentlich unzulässig, weil man muss doch das Geld jetzt einsetzen, um sozusagen halt das richtige zu tun. Mhm. Was man da entgegnen kann, ist aber, selbst wenn wir zu 100% den grauen Wasserstoff verwenden würden für den Betrieb der Fahrzeuge, wären wir, was die Treibhausgasemissionen angeht, was das CO2-Äquivalent angeht, schon um den Faktor 2 besser, wie es aktuelle Benzin- und Dieselfahrzeuge sind. Das heißt, selbst wenn wir den schmutzigen in Anführungszeichen, Wasserstoff verwenden, haben wir schon eine Verbesserung im Vergleich zu Benzin und Diesel.
Es gibt auf jeden Fall von einem Fraunhofer-Institut so eine Studie, die haben die Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus von verschiedenen Fahrzeugen verglichen. Mhm. Und da ist eben der Fall, dass ich glaube, ab ungefähr 80.000 Kilometer Laufleistung ist ein Wasserstofffahrzeug emissionstechnisch besser als ein Verbrennungsfahrzeug. Mhm. Und da werden auch die Elektrofahrzeuge verglichen. Und da ist sogar so, dass dann sozusagen ein Wasserstofffahrzeug besser ist als sozusagen ein dreckig produziertes Elektroauto. Also gerade wenn die Batterie eben sehr...
Ich glaube, das war die Studie, die wir mal in unserem Generation Strom-Podcast uns angeschaut hatten. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt viele solcher Studien dazu. Ich glaube, es ist jetzt auch, wir können uns da jetzt ewig drin verlieren, die durchzugehen und die Annahmen da abzugleichen. Ja. Weil nachher trifft, es ist halt immer enorm abhängig, von welchen Annahmen treffe ich. Wie wird welches Fahrzeug und welcher Kraftstoff, sage ich mal, produziert oder welche der Energieträger produziert. Ja. Genau, müssen uns da vielleicht jetzt auch
an der Stelle bei nicht... bei den Batterien. Also das kriege ich ja auch mit bei mir in der Arbeit. Da kann so viel Schindluder getrieben werden, damit wie die Emissionen von der Batterieproduktion anzusetzen. Genau. Und wird natürlich auch oft gemacht
aus definitiv,
irgendwelchen ideologischen Gründen. Drum haben wir diese Studie mehr genutzt, um zu schauen, was ist denn der Vergleich zwischen Verbrennungsmotor und Wasserstoffantrieb. Und da ist allein aufgrund dieser höheren Effizienzen in dieser Umwandlungskette von Methan auf Wasserstoff auf Antrieb im Vergleich zu dem Rohöl, das dann in der Raffinerie verarbeitet wird und dann verbrannt wird, hat man da dann ab so ungefähr 80.000 Kilometern einen Vorteil. Nichtsdestotrotz, wie der Martin das natürlich gesagt hat, das ist jetzt oder kann kein Grund sein zu sagen, jetzt Wasserstoff ist super, wir müssen nichts mehr machen im Prinzip. Und andererseits kann man natürlich genau das gleiche Argument für Elektroautos natürlich ins Feld führen. Wenn du zu Hause dann natürlich den sozusagen billigen Kohlestrom tankst, dann ist es natürlich auch nicht ideal fürs Klima. Es ist zwar auch um einen gehörigen Schritt besser als sozusagen mit dem Verbrennungsmotor bei 250 über die Autobahn zu heizen, mit einer 12% Effizienz. Aber ich glaube, da muss man oft bei diesen Diskussionen im Auge halten, was ist jetzt so dieses Poster-Child-Activity, wo man sagt, ja, es muss alles 100% passen, sonst mache ich es nicht.
Ja.
Oder was ist denn der Weg, den wir beschreiten müssen? Und da ist halt wirklich so, sowohl bei Wasserstoff als auch bei Batteriefahrzeugen, dass sozusagen mit jedem Tag und mit jedem Jahr wird ja der Anteil der erneuerbaren Energien in dem Stromnetz größer. Und sozusagen verbessert man sich mit jedem Jahr der Nutzung von diesen Fahrzeugen.
Ja, definitiv. Und diese Argumentation mit dem Kohlestrom ist ja auch wirklich eigentlich
ein alter
Hut. Also ich habe gesehen, jetzt dieses Jahr wird eigentlich schon kaum noch Kohlestrom ins Netz eingespeist, weil das allein aufgrund der CO2-Bepreisung, die jetzt dazu kommt, die Kohlekraftwerke sich nach und nach immer weniger rechnen. Mhm. Und da wird jetzt schon eigentlich weg vom Kohlekraftwerk geswitcht im Vergleich zu den Vorjahren. Sinkt das kontinuierlich. Das heißt, selbst wenn man mit nicht erneuerbaren Energien fahren würde, dann wäre das eher aus Gaskraftwerken eventuell
Kernenergie.
Vielleicht sogar Kernenergie, was natürlich auch nicht toll ist. Aber.
Also wenn man den Mix nimmt, ich habe, wenn man jetzt, man kann das ja immer so schön live eigentlich angucken, für 2020 haben wir einen erneuerbaren Anteil von über 50% vom Strom, also sind inzwischen bei rund 52% für dieses Jahr. Mag jetzt im Winter noch mal ein bisschen zurückgehen, wobei Wind pustet immer noch ganz ordentlich. Windkraft ist der größte Energieträger von allen, die wir haben. Eigentlich, wenn man sagt, ja, du lädst ja nur mit Kohlestrom, also eigentlich, wenn ich sage, ich lade mit dem am meisten verwendeten Strom, okay, dann ist es eigentlich primär mal Windkraft. Und dann kommt, wenn ich Steinkohle und Braunkohle zusammenziehe, dann komme ich auf ungefähr 23%. Dann kommt an zweiter Stelle erst die Kohle und dann muss ich schon beides zusammenziehen. Ignoriere aber auch noch Solar, Biomasse, Wasserkraft und was es noch alles gibt. Also ich denke, dass es geht in beide Richtungen nachher so. Wir haben natürlich einen sogenannten Graustrom auch im Netz. Es ist zumindest beim Strom habe ich heute einen einfachen Einfluss, indem ich einfach einen Ökostromvertrag abschließe. Und wenn ich genau hingucke, kann ich auch noch sicherstellen, dass der Strom auch in Deutschland erzeugt wird. Da kann ich es direkt beeinflussen. An einer Wasserstofftankstelle kann ich natürlich nur das tanken, was mir jetzt dann H2Mobility von ihren Lieferanten in den Tank kippt. Und ja, ich möchte eigentlich da fast noch das nächste Argument mit anschließen. Ist ja immer die Frage, wenn ich nachher die Erneuerbaren habe, die wir ja in jedem Fall für die Energiewende und Verkehrswende maximal brauchen, dass ich da dann, ja, wenn ich mir die Wirkungsgradkette eben anschaue, für ein batterieelektrisches Auto deutlich weniger Primärenergie benötige als beim Wasserstoffauto, wo ich ja zweimal diese Wandlungen habe, also den Elektrolyseur plus dann Transport, Verdichtung oder Abkühlen plus dann nochmal Umwandeln im Fahrzeug vom Wasserstoff in Strom, wo ich ja zweimal zwei große Wirkungsgradverluste habe, wo ich vielleicht mit 50 perspektivisch vielleicht auch mal mit 60% oder 70% arbeiten kann, aber nichtsdestotrotz deutlich höhere Verluste habe, als wenn ich den Strom mehr oder weniger direkt in die Batterie lade. Was könnt ihr dem noch entgegnen?
Also ich glaube, da muss man sagen, dass ein Stromnetz, das auf wirklich 100% erneuerbaren Energien basiert, mit den Schwankungen, die man da dann unausweichlich hat, da wird es wahrscheinlich zwangsweise dazu kommen, dass Wasserstoff als Speichermedium genutzt wird. Einfach um auch in gewisser Weise diese Saisonalität zwischen Winter und Sommer sicherzustellen, um den Transport effizienter gestalten. Wir wissen ja alle, wie einfach es ist, in Deutschland eine Stromleitung vom Norden nach Süden zu bauen. Und da ist halt so ein Pipeline, die dann unter der Erde liegt oder vielleicht auch sozusagen in einem Meter Höhe, wo dann Büsche drumherum stehen, viel einfacher und auch billiger zu bauen. Und du kriegst viel mehr Energie durch. Und gleichzeitig hat man eben diesen Puffer, sodass der Strom, der halt dann, was weiß ich, beim windigen Tag in Norddeutschland anfällt, dann auch an einem anderen Tag im Süden verbraucht werden kann. Und da wird halt wahrscheinlich Wasserstoff das Mittel der Wahl sein.
Die Frage, die sich da halt jetzt noch stellt, also ich denke auch, das Wasserstoff da wird ein super Puffer sein, weil bevor ich natürlich den Strom verheize oder nichts mitmache, das ist eigentlich die dümmste Anwendung, die man machen kann, dann zu nutzen. Die Frage ist halt nur, ob ich dann den Wasserstoff, also ob dann sich noch der Aufwand lohnt, den Wasserstoff zu vertanken, als ihn einfach dann zurück zu verstromen, wenn ich ihn brauche.
Ja.
Aber ich glaube, das ist einfach eine Frage des Marktes. Je nachdem, wer mehr zahlt. Man kann natürlich sagen, man verbietet es. Aber also ich persönlich bin dann immer eher ein Fan davon, zu sagen, wer mehr zahlt, der kriegt es halt. Das führt dazu, dass halt dann die beste Anwendung auch den Weg findet.
Gut, was ich da immer noch sehr gerne dazu sage, ist auch, dass wir ja nicht, also es ist ja nicht ausgemacht, dass wir unbedingt jetzt einen Sieger brauchen.
Naja. Hm.
Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie so der große Kampf jetzt irgendwie hier tobt quasi und in 5 Jahren ist einer tot und einer ist der strahlende Sieger, sondern es gibt, das hat sich jetzt oft genug gezeigt, glaube ich, und das weiß wahrscheinlich auch jeder, durchaus sehr sinnvolle Anwendungsbereiche ja für beides. Und es kristallisiert sich aus allgemeiner Sicht und eigentlich aus meiner Sicht ja immer mehr raus auch, dass dieser persönliche Verkehr mit dem PKW, Stadtverkehr, vielleicht auch in gewissem Sinne Lieferverkehr, UPS und so weiter, also da ist die Chance, glaube ich, ziemlich groß, dass das ein Batterieverkehr in Zukunft sein wird. Aber auf der anderen Seite, wenn es um diese Schwerlastanwendungen geht, wie Züge, vielleicht wie Trucks, vielleicht im gewissen Sinne auch irgendwie Busse, vielleicht nicht so sehr in der Stadt, aber irgendwie halt Flixbus oder sowas, da hat Wasserstoff Vorteile. Und aus dem Grund halt ganz stark meine Meinung. Es ist überhaupt nicht so, dass sich eins von beiden durchsetzen muss. Ja, wisst ihr, Johannes, also da stimme ich dem Johannes voll zu. Ich glaube,
muss sich vielleicht beides durchsetzen in ihrer entsprechenden
Ausbildung. Ja, genau, ja, genau. Also diese Zwischenspeicherung als Wasserstoff ist, glaube ich, die ist auf einem guten Weg. Ich glaube, da muss schon viel schief gehen, glaube ich, dass die nicht in großem Maßstab kommt. Aber ob dann rückverstromt wird oder ob der Wasserstoff vertankt wird oder ob beides gemacht wird, ich glaube, das können wir auch entspannt, glaube ich, abwarten und ja.
Beziehungsweise ob der in der Industrie als chemischer Stoff benutzt wird. Mhm. Das wird ja auch ein großer Anwendungsbereich.
An dieser Stelle sollten wir dann mal unterbrechen. Wir möchten eure Geduld und Aufmerksamkeit ja auch nicht überstrapazieren. Wie gesagt, den zweiten Teil dieses Gesprächs hört ihr dann in einer Woche in der nächsten Episode. Wie immer noch der Hinweis, schreibt uns gerne Feedback, Kommentare, Anregungen an unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de und schaut auch gerne immer mal wieder auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Wir freuen uns auf nächste Woche und hoffen, ihr euch auch. Bis dahin, macht's gut!